Die Lesung für heute kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, Epheser, Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Auch euch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir alle einst in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir durch die Sünden tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus, damit in der kommenden Zeit damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und das ist nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat, damit wir darin leben sollen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Gib nun, dass wir es so hören, dass wir deine Liebe für uns darin wahrnehmen, dass wir in Liebe zu dir wachsen und auch in Liebe füreinander. In Jesu Namen. Amen. Ja, heute geht es weiter in unserer Predigtreihe zum Thema Freude und es geht um Freude an der Gemeinde. Ich weiß nicht, wie du gerade über Gemeinde denkst, vielleicht hast du gerade eine tolle und anregende Zeit beim Church Lunch und du reibst dir zufrieden in den Bauch und denkst, puh, Gemeinde ist schon was Tolles. Wer weiß, vielleicht gab es auch weniger positive Erfahrungen, denn was wir von Gemeinde halten, hängt eben einerseits von unseren Erfahrungen ab, andererseits auch von unseren Erwartungen. Vor einigen Jahren gab es ein Buch zum Thema Ehe mit dem Titel »Wenn Sünder sich das Ja-Wort geben«. Auf den Inhalt will ich hier gar nicht näher eingehen, aber der Titel lässt sich so ähnlich auch auf Gemeinde übertragen. Denn Gemeinde besteht aus geretteten Sündern, das ist mein erster Punkt. Gemeinde ist, wenn gerettete Sünder Ja zueinander sagen. In der Lesung aus dem Epheserbrief kam das gerade sehr deutlich hervor. Dort heißt es im ersten Vers, ich hoffe, ihr habt es noch vor euch, dort heißt es, wir waren tot, das heißt geistlich tot, durch unsere Übertretungen und Sünden. Das heißt, als wir früher nicht mit Gott lebten, da hatten wir kein geistliches Leben in uns, doch dann hat Gott uns zu neuem Leben erweckt. Wir lernten Jesus kennen, wir lernten Jesus lieben. Durch den Glauben an ihn wurden wir mit ihm zu neuem Leben auferweckt und wurden zu Gottes Gemeinde. Gemeinde besteht aus geretteten Sündern. Und in Vers 10 heißt es ganz am Ende, wir sind sein Werk, Gottes Werk. Er hat uns zusammengefügt und deshalb, wenn er zu uns jedem Einzelnen von uns Ja gesagt hat, dann haben wir die Pflicht, dass auch wir Ja zueinander sagen. Ja, auch wenn sich im Leben des Einzelnen nicht alles über Nacht verändern wird und es manchmal Reibereien gibt. Wenn ihr das Wort Pflicht hört, was geht euch da durch den Kopf? Naja, vielleicht verbinden wir die Pflicht nicht unbedingt gleich mit Freude. Wenn man Pflicht hört, vergeht einem die Freude eigentlich eher. Und vielleicht ist es auch so mit der Gemeinde. Manchmal kann einem die Freude an Gemeinde schwer fallen. Vielleicht kennt auch ihr Zeiten, wo ihr vielleicht eher aus Pflichtgefühl sonntags in den Gottesdienst gekommen seid, als aus Freude. Dann kennen wir vielleicht auch die Versuchung, dass wir aus denselben Gründen heraus manchmal nicht kommen. Ist euch schon mal so gegangen? Dass ihr gedacht habt, boah, das kann ich jetzt echt nicht in die Gemeinde kommen. Und Abwesenheit von der Gemeinde kann tatsächlich eine therapeutische Wirkung erzielen, wenn man mal nicht kommt. Also für die, die es nicht wissen, meine Familie und ich, wir wurden 2012 aus Australien hierher entsandt, um die deutsche LEC-Arbeit zu beginnen. Und wegen dieser Beziehung nach Australien müssen wir auch alle paar Jahre für ein paar Monate dorthin zurück, um eben dort unsere Unterstützer auf dem Laufenden zu halten. Und mal ganz ehrlich, bevor wir 2015 zu unserem ersten Heimataufenthalt aufgebrochen sind, da fühlte ich als Pastor vor allem eine schwere Last, eine schwere Pflicht auf mir lasten. Viel Freude an meiner Rolle hatte ich ehrlich gesagt nicht. Aber je länger wir weg waren, desto mehr haben wir gemerkt, was wir an der LEC eigentlich haben. Und dann Sonntag um 4. Und desto mehr haben wir alle Leute hier vermisst. Und damit will ich euch jetzt nicht ermutigen, dass man wegbleibt. Ja? Und wenn du heute aus reinem Pflichtgefühl hier aufgekreuzt bist und nicht mit viel Freude, dann hast du trotzdem die richtige Entscheidung getroffen. Und die will ich dir nicht wegnehmen. Und ich wünsche dir, dass die Freude bald wieder zurückkehrt. Aber ich will aus meiner eigenen Persönlichkeit sagen, dass es eben mit Gemeinde so ist. Manchmal merkt man erst, was man hat, wenn man es für eine Zeit lang nicht hat. Manchmal fängst du es schwer, Freude an der Gemeinde zu haben. Aber wie steht's mit Jesus? Letzte Woche haben wir es schon gesehen. Die Beziehung zwischen Jesus und der Gemeinde ist wie die Beziehung zwischen einem Bräutigam und seiner Braut. Die Gemeinde, und das ist mein nächster Punkt, die Gemeinde ist eine kosmische Braut. Als Judas vorhin gelesen hat, meinte sie, es hört sich an wie komische Braut. Und das kann man nach dem Punkt davor vielleicht auch denken. Aber die Gemeinde ist eine kosmische Braut. Und am Ende der Zeit sind alle, die zur Gemeinde gehören, zu einer kosmischen Hochzeit eingeladen. Wenn wir für alle Ewigkeit mit Jesus vereint sind. Viele von uns kennen die wunderbaren Worte am Ende der Johannes-Offenbarung. Wenn ihr schnell seid im Blättern, könnt ihr gerne dort mal aufschlagen. Ich muss euch allerdings warnen, ich habe natürlich wie immer eine ganz leicht andere Übersetzung, aber das müsste schon hinhauen. Offenbarung Kapitel 21, dort heißt es, und ich, ab Vers 2, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann bereit ist. Da hörte ich eine laute Stimme vom Himmel, die rief, sieh da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich mache alles neu. Das ist die biblische Vision vom Ende der Geschichte. Die biblische Vision vom Ziel der Gemeinde. Und diese Vision ist umso bemerkenswerter, wenn wir erkannt haben, wer wir sind. Unwürdige Sünder, wie Zachäus letzte Woche, die nichts von Gott wissen, geschweige denn ihn ehren wollten. Hier findet die eine Ehe statt, wo sich nicht zwei Sünder das Ja-Wort geben, sondern wo ein untadeliger Bräutigam eine Braut aus unwürdigen Sündern zur Frau nimmt. Was hält Jesus als Bräutigam wohl davon? Schämt er sich ihrer? Überhaupt nicht. Denn im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 11, ich glaube, ich habe es hier als Nächste, dort heißt es über die Gemeinde, sie alle kommen von einem, also von Gott. Sie alle kommen von einem, beide, der da heiligt, das ist Jesus, und die da geheiligt werden. Darum schämt Jesus sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und Schwestern könnte man hinzufügen, um Missverständnisse zu vermeiden. Sie alle kommen von einem Gott. Sie alle kommen von einem, beide, der da heiligt und die da geheiligt werden. Darum schämt Jesus sich nicht, uns Brüder zu nennen. Diese Braut, das weiß Jesus, sie kommt von Gott. Sie ist das Geschenk des Vaters an seinen Sohn. Und weil sie von seinem Vater kommt, deshalb ist Jesus für seine Braut nicht nur auf diese Welt gekommen, sondern ist für seine Braut gestorben, um sie zu heiligen, um sie von aller Schuld und Sünde zu reinigen, damit sie überhaupt in Gottes Gegenwart kommen kann. Denn nur was heilig ist, kann vor Gott kommen. Gemeinde ist das Geschenk Gottes, des Vaters, an seinen Sohn Jesus. Ganz wichtiger Punkt, und der Sohn hat seine helle Freude an seiner Gemeinde. Das ist nun mein nächster Punkt, die Freude von Jesus an der Gemeinde. Schaut euch dazu zum Beispiel Psalm 16 an. Ich glaube, das ist mein nächster Vers. Larry durfte letzte Woche darüber predigen und Vers 3 spricht prophetisch aus, wie Jesus über die Gemeinde denkt. Dort sagt er an den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Gottes Sohn schaut uns an und sieht was? Er sieht Heilige und Herrliche. Geheiligt sind wir durch den Tod Jesu am Kreuz. Und weil wir geheiligt sind, sind wir auch herrlich. Denkt ihr so über euch? Denkt ihr so über andere? Die Gemeinde ist in den Augen von Jesus genau das, was eine vollkommene Braut ausmacht. Er sieht sie kommen und er sagt, wow. Warum? Weil der Heilige Geist diese Braut für ihn vollkommen gemacht hat. Jesus hat all sein Gefallen an der Braut. Nicht nur, wenn er gerade von nichts Besserem abgelenkt wird, sondern all sein Gefallen an seiner Braut. Mit ihr will er die Ewigkeit verbringen und wir mit ihm und miteinander. Liebe Geschwister, die Freude an der Gemeinde beginnt mit Jesus. Und weil wir das so leicht aus den Augen verlieren können, weil wir uns oft überhaupt nicht herrlich vorkommen, sondern eher überfordert vom Leben und von Sorgen und Kleinglauben verunsichert und manchmal geplagt sind von diesem Gefühl des Versagens, dass wir es einfach nie richtig hinkriegen. Deshalb lasst uns an dieser Stelle über diese Wahrheit noch eine zweite Stelle anschauen. Diesmal ist es wieder eine prophetische Stelle aus dem Propheten Zephania, Kapitel 3, Vers 17. Und dort heißt es von Jesus, denn der Herr, dein Gott, also das ist Jesus, der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Retter. Und dann kommt's, er freut sich über dich, mit großer Freude. Ist er auch still in seiner Liebe, dann jauchzt er über dich mit Jubel. Ist das der Jesus eures Glaubens? Jesus freut sich über seine Gemeinde mit großer Freude. Sein Herz macht einen Sprung, wenn er an die Gemeinde denkt. Und wenn wir der Bibel Glauben schenken, dann ist der wahre Jesus ein Bräutigam, der in Jubel ausbricht, wenn er an das kostbare Geschenk seines Vaters denkt. An uns, die Gemeinde. Und wenn du an dieser Stelle vielleicht selber ein kleines bisschen Freude aufsteigen spürst, dann ist das völlig okay. Denn die Freude von Jesus an seiner Gemeinde ist ansteckend. Seine Freude ist unwiderstehlich für alle, die sich so von ihm geliebt wissen. Wenn der vollkommene Sohn Gottes sich so über diese Gemeinschaft aus unwürdigen Sündern freut, wie groß muss erst unsere Freude sein? dass wir auserwählt sind, um zu dieser Gemeinde zu gehören. Könnt ihr euch noch an Zachäus von letzter Woche erinnern? Er war aus dem Häuschen vor Freude. Wie warm muss unser Herz werden, wenn Jesus uns so sehr liebt? Und wie erfüllt mit Freude, wenn wir den Jubel von Jesus in unseren Ohren haben. Und das über uns. Die Freude von Jesus ist ansteckend. Und dasselbe gilt übrigens auch für die Apostel im Neuen Testament. Schauen wir uns die Freude von Paulus an. Von Paulus an der Gemeinde Jesu. Ich habe hier ein paar Stellen für euch. 1. Thessalonicher 2, Vers 19 und 20. Wer ist sonst unsere Hoffnung, unsere Freude oder unser Ruhmeskranz? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ihr seid ja unsere Ehre und unsere Freude. Oder etwas weiter in Kapitel 3, Vers 9. Wie können wir Gott dankbar danken für euch und für all die Freude, die wir euretwegen vor unserem Gott erleben? Paulus wurde angesteckt von der Freude Jesu an der Gemeinde. Er freut sich darüber, wenn diese Gemeinde ihrer Berufung gerecht wird. Wenn sie merkt, was ihre Bestimmung ist. Oder hört euch an, was er an die christliche Gemeinde in Philippi schreibt. Die christliche Gemeinde in Philippi geht gerade wie viele Gemeinden in dieser Zeit durch eine ganz schwierige Zeit. Sie wird verfolgt, bedrängt, unterdrückt und auch Paulus selbst befindet sich einmal mehr im Gefängnis für seinen Dienst an dieser Gemeinde und wird dafür vielleicht mit dem Leben bezahlen. Schaut euch die nächsten Verse an. Dort sagt er, und wenn ich auch geopfert werde über dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Darüber sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Vielleicht habt ihr mitgezählt, 4-mal Freude in nur 2 Versen. Paulus im Gefängnis, die Gemeinde verfolgt. 4-mal Freude. Worüber freut sich Paulus so sehr? Na, erstens über ihre Gemeinschaft am Evangelium. Und wenn wir uns den Abschnitt davor anschauen, Zeit dafür haben wir leider nicht, weil die Gemeinde als gehorsame Kinder Gottes lebt. Dazu sind wir berufen. Wenn die Gemeinde an der Lehre der Apostel festhält, dann freut sich Paulus über eine solche Gemeinde. Die Lehre der Apostel ist nämlich die Lehre Jesu. Und wenn die Gemeinde daran festhält, dann hält sie an Jesus fest. Und dann freut sich Jesus und dieselbe Freude sehen wir auch immer wieder bei Paulus. Und wir haben keine Zeit, uns dazu einzelne Stellen anzuschauen, aber wenn ihr mitschreibt, könnt ihr euch dazu zum Beispiel notieren, Römer 16, 19, dort geht es um die Freude über den Gehorsam, oder 2. Korinther 7, 16, er freut sich, dass er sich über die Korinthergemeinde, dass er sich auf sie verlassen kann. Und die Korinthergemeinde war wirklich keine, die für ihr Festhalten an der apostolischen Lehre berühmt war. Oder noch einmal in Philipper 2, Vers 2. Entschuldigung. Vielleicht bräuchte ich was zu trinken. Vielleicht könnte ich kurz ein Glas Wasser haben. Und selbst wenn eine Gemeinde vielleicht eine Zeit lang in die Irre gegangen ist und sich dann wieder auf Jesus besinnt, auch dann freut sich Paulus. Und dazu könnt ihr euch vielleicht 2. Korinther Vers 7, Kapitel 7, Vers 9 notieren. Wenn wir Zeit hätten, gäbe es noch viel mehr zu sagen über die Freude von Paulus und anderen christlichen Leitern an der Gemeinde. Aber ich denke, vielen Dank, Petra. Ich hoffe, wir haben gesehen, worauf es hier ankommt. Paulus ist völlig gefangen genommen von dieser Freude von Jesus an der Gemeinde. und erwartet von der Gemeinde, dass sie sich mitfreut. Darüber, sagt er, sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Was meint ihr? Gilt dieser Aufruf auch uns? Sollen auch wir uns über Gemeinde freuen? Über unsere Gemeinde, aber eben auch über andere Leipziger Gemeinden und darüber hinaus? Natürlich sind wir gemein. Natürlich sollen wir uns freuen. Freude an der Gemeinde kommt nicht davon, dass die Gemeinde besonders liebenswert ist. Wir sind immer noch gerettete, unwürdige Sünder, aber wir sollen uns freuen über diese Gemeinschaft, die Gott schafft. Und wir sollen uns freuen, auch wenn man sich, gerade wenn man sich voll in eine Gemeinde investiert, auch wenn diese Liebe zur Gemeinde manchmal auch große Sorgen schafft. Ich will hier keine Beispiele erwähnen, in der Bibel gibt es genügend. Ich will nur sagen, dass die Bibel solche Situationen genau kennt. Also diese Freude soll nicht abgehoben sein, sondern es ist eine authentische, eine realistische Freude. In erster Linie ist es eine Freude darüber, dass Gott diese Gemeinde schafft. Gott wirkt hier. Und jedes Mal, wenn wir im Leben der Gemeinde oder im Leben des Einzelnen unter uns auch nur einen Hauch von Gottes Gnade wehen spüren, dann ist das ein Grund zu wahrer Freude. Jesus jubelt darüber und wir sollen mitjubeln. Also schärft euren Blick dafür, wenn Gott in dieser Gemeinde, im Einzelnen, im Leben des Einzelnen wirkt. Hier ist der eine Punkt, den wir von Paulus lernen. Wahre Freude an Jesus führt zwangsläufig zur Freude an der Gemeinde. Sie ist zuerst sein Schatz. Aber weil er unser Schatz ist, ist die Gemeinde unsere Freude. Und deshalb sollen wir uns mitfreuen. Und in diesem Sinne haben wir eine Pflicht zur Freude. Und wenn wir keine Freude empfinden, dann lasst uns dafür beten. Denn diese Freude, das haben wir gesehen, stammt von Gott. Er ist der Ursprung von Freude. Lasst uns zum Schluss anschauen, welchen Unterschied diese Freude für uns machen wird. Aber zu diesem Zweck müssen wir erst nochmal zurückgehen und uns genauer anschauen, was denn Gemeinde ist. Also wir hatten hier schon ein paar Punkte. Wir können die nochmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass wir gerettete Sünder sind. Gemeinde besteht aus geretteten Sündern. Gemeinde ist das Werk Gottes. Und Gemeinde ist die kosmische Braut, das Geschenk Gottes, des Vaters an Jesus, seinen Sohn. Und Jesus jubelt darüber. Was wir vielleicht noch nicht bewusst wahrgenommen haben, ist, dass Gemeinde zuallererst keine irdische, sondern eine himmlische Realität ist. Gemeinde ist eine himmlische Realität. Und vielleicht erinnern wir uns noch an die Worte aus der Johannes-Offenbarung. Dort hieß es, ich sah das neue Jerusalem. Woher kommen? Aus dem Himmel herab. Auch im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, wenn ihr es noch vor euch offen habt, in Vers 6, wir sind mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus. Und um noch einen neuen Vers dazu zu bringen, den haben wir jetzt nicht auf der Folie, dort heißt es im Hebräerbrief 12,22, ihr seid zum Berg Zion gekommen, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Gemeinde ist eine himmlische Realität und manchmal können wir das vergessen und dann kann es passieren, dass wir die irdische, weltweite Gemeinde überbetonen. Und wie wir allerdings gleich sehen werden, gibt es die weltweite Gemeinde gar nicht und auch keine weltweite Kirche. Dazu gleich mehr. Ich will noch auf ein zweites Missverständnis hinweisen. Denn manchmal kann diese Realität, diese himmlische Realität so missverstanden werden, dass es für den einzelnen Christen ohne Bedeutung ist, ob man nun fest zu einer Ortsgemeinde gehört. Gerade im postmodernen Zeitalter, geprägt vom Individualismus, kann es eine sehr attraktive Option sein, weil wir Menschen uns von Natur aus davor scheuen, uns fest an andere zu binden, vor allem, wenn man weiß, dass die anderen gerettete Sünder sind. Ja, da gibt es Reibereien, da läuft nicht alles glatt und vielleicht ist es einfach einfacher, ohne Gemeindebindung, einfacher, ohne feste Beziehung zu geretteten Sündern. Vielleicht vergisst man dabei auch, dass man selber einer ist. Aber beide Vorstellungen, die Überbetonung und die Unterbetonung, fallen in sich zusammen, wenn wir verstehen, was Gemeinde biblisch gesehen eigentlich ist. Denn der biblische Begriff für Gemeinde ist im Alten Testament Kahal, das müsst ihr euch jetzt nicht merken, und im Neuen Testament, das kennen wir vielleicht schon eher, Ekklesia. Beide stehen für das Gleiche, nämlich für eine Versammlung. Eine Versammlung, egal welcher Form. Auch ein Mob kann eine Ekklesia sein. Nur keine sehr schöne. Ekklesia ist ein ganz allgemeines Wort ohne religiöse Bedeutung und es ist das Wort, das Jesus verwendet, als er in Matthäus 16 zu Petrus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, meine Ekklesia bauen. Jesus sagt dir bewusst nicht, mein Volk, dafür gäbe es Demos. Und er sagt auch nicht, meine Gemeinschaft, dafür gibt es das griechische Wort Koinonia. Sondern Jesus sagt, meine Versammlung. Ja, laut Jesus definiert sich Gemeinde, und das ist der nächste Punkt, genau, Gemeinde als das versammelte Volk Gottes. Ohne Versammlung keine Gemeinde. Im Deutschen wird Ekklesia leider oft mit der Kirche gleichgesetzt, als Institution. Aber die Institution ist nicht die Ekklesia. Die Institution ist dazu da, um die örtliche Versammlung zu ermöglichen und zu stärken. Dazu gehört auch eine Aufsichtsfunktion mit einer gewissen Autorität, damit Lehre und Leben in den einzelnen Gemeinden, den Ekklesi, was ist denn im Plural, muss ich mir, das könnt ihr nachher Larry fragen, den einzelnen Gemeinden der Lehre Jesu entsprechen. Aber die Kirche gibt es in dem Sinne eigentlich gar nicht. Denn Gemeinde, Ekklesia, ist eine Versammlung. Und wir sind eben auf dieser Welt nicht versammelt, sondern wir sind über die ganze Welt verstreut. Versammeln tun wir uns hier. Die eigentliche Versammlung ist die himmlische Realität. Und diese himmlische Realität als eigentliche Versammlung ist unheimlich wichtig, wenn wir verstehen wollen, in welchem Sinn Jesus und seine Apostel dann von Gemeinden hier im Plural vor Ort reden kann. Vielleicht ahnt ihr die Antwort schon? Die örtliche Gemeinde, genau, das ist der vorletzte Punkt, die örtliche Gemeinde ist der irdische Ausdruck der einen himmlischen Realität. Okay? Die örtliche Gemeinde, die örtliche Versammlung ist der irdische Ausdruck der einen himmlischen Realität. Wenn wir uns hier versammeln, dann sind wir die Gemeinde, hier vor Ort. Wir sind die Versammlung und wir drücken etwas darüber aus, was dort oben geschieht. Und weil in diesem Begriff Gemeinde so oft die Institution drinsteckt in unseren Köpfen, will ich das nur noch mal anhand der LEC klar machen. Die LEC und auch die Landeskirche oder egal welche Gemeinde oder Gemeindeverbund ist nur insofern Gemeinde, wie wir in unseren Gottesdiensten und anderen Aktivitäten im Namen Jesu versammelt sind. Alles andere ist keine Gemeinde, ist keine Versammlung. Die Organisation dahinter ist nur dazu da, um Versammlungen zu ermöglichen und zu stärken, damit wir diese himmlische Realität widerspiegeln können. Primär sind es also unsere Gottesdienstversammlungen, in der die himmlische Realität auf Erden sichtbar wird. Es sind Versammlungen wie diese hier jetzt, die Gottes Wirken kundtun, Gottes Plan für diese Welt und die Braut unseres Herrn Jesus Christus den weltlichen und geistlichen Mächten vorstellen. Das ist die Braut. Was für einen Unterschied macht es also, wenn wir ein biblisches Verständnis von Gemeinde haben? Erstens, wenn wir verstehen, was biblische Gemeinde ist, dann werden wir zutiefst Freude dafür empfinden. Die Freude von Jesus an der Gemeinde wird unsere Freude werden. Denn das biblische Verständnis von Gemeinde gibt der örtlichen Gemeinde einen unschätzbaren Wert auf dieser Welt als irdisches Abbild der himmlischen Braut von Jesus Christus. Wenn er über die himmlische Versammlung jubelt, dann ist es nur recht, wenn auch wir große Freude über diese irdische Versammlung empfinden. Und nicht nur über unsere, sondern jede, an jedem Ort. Überall wird die himmlische Braut Christi wiedergespiegelt. Darüber freut sich Jesus. Und deshalb wird unsere Freude an Jesus zwangsläufig zur Freude an der Gemeinde führen. Unsere Freude an Jesus kann nicht anders ausgedrückt werden als in Freude an der Gemeinde. Also lass deiner Freude an der Gemeinde freien Lauf. Zweiter Punkt. Wenn die Gemeinde so kostbar ist, dann ist es unvereinbar mit diesem biblischen Verständnis zu sagen, ja, ich bin Christ, aber ich gehe nicht regelmäßig in eine bestimmte Gemeinde, in eine bestimmte Versammlung. Das ist ein Widerspruch in sich. Merkt ihr das selbst? Diese irdische Versammlung ist seine himmlische Bestimmung. Jesus jubelt über diese Versammlung. Paulus freut sich über sie und du gehörst dazu. Wenn du nicht hier an dieser Versammlung teilhast, wie kannst du etwas darüber ausdrücken, was Gott im Himmel macht? Es ist deine Berufung, regelmäßig und eng am Gemeindeleben teilzuhaben, in den Versammlungen teilzuhaben. Das ist mein zweiter Punkt. Drittens bedeutet Gemeindezugehörigkeit mehr als nur irgendwo auf einer Liste zu stehen. Sondern, wie ich glaube jetzt klar geworden sein müsste, es bedeutet, dass man regelmäßig an den Versammlungen teilnimmt. Man kann nicht Teil einer Versammlung sein, wenn man nicht Teil der Versammlung ist. Das macht keinen Sinn. Drittens, und jetzt wird es etwas ernster. Drittens bedeutet es, dass deine Gemeinde tatsächlich deine höchste Priorität im Leben haben sollte. Die irdische Versammlung ist deine himmlische Bestimmung. Dein Leben für Jesus zu leben, bedeutet, dein Leben in der Gemeinde zu leben, für die Gemeinde zu leben. Und das bedeutet, alles in deinem Leben bewegt sich auf diesen einzigartigen Moment zu. Dieses kosmische Hochzeitsfest mit Jesus, das ist deine Lebensbestimmung. Wie widersprüchlich wäre es, wenn wir hier nicht am Gemeindeleben teilnehmen würden, wenn wir nicht versammelt wären. Paulus hat das ernst genommen und hat sich für diese Gemeinde gegeben und zahllose andere nach ihm. Selbst im Leid hat er sich gefreut, wenn es der Gemeinde gut geht, und darin ist er Jesus nachgefolgt, der sich selbst für die Gemeinde gab. Für uns im Normalfall bedeutet das sicherlich etwas anderes. Wir werden nicht unser Leben geben müssen, aber letztlich besteht die Frage, welche Entscheidungen wir treffen, beziehungsweise aufgrund welcher Prioritäten wir unsere Entscheidungen treffen. Wo ich hinziehe, wird es der Gemeinde dienen. Wie ich das von Gott mir anvertraute Einkommen ausgebe, mein Geld, dient es Gottes Plan für die Braut von Jesus? Wie ich meine Zeit verbringe, wie ich meine Gaben einsetze, drückt das alles den Wert aus, den die Gemeinde in Jesu Augen hat. Wem das zu extrem klingt, der darf jetzt kurz aufatmen, denn ich will ganz kurz zurückrudern. Wir sollten nicht vergessen, dass Versammlung im Namen Jesu Christi da anfängt, wo zwei oder drei in Jesu Namen versammelt sind. Da beginnt die Gemeinde. Ja, also das bedeutet zum Beispiel, dass deine Familie, wenn sie eine Familienandacht feiert, eine Versammlung ist, eine Gemeinde. Dein Hauskreis ist eine Gemeinde. Was also bedeutet es für deine Familie oder auch deine WG oder deinen Hauskreis, die Braut Christi wiederzuspiegeln? Und was für deinen Hauskreis? Und wenn du in keinen gehst, dann hoffe ich, dass dich die Bedeutung von Ekklesia als Versammlung davon überzeugt, dass du tatsächlich in einen gehen solltest, und zwar regelmäßig. In der Bibel wird in dem Zusammenhang übrigens Gemeinde oft auch als Versammlung von Versammlungen beschrieben. Also es besteht kein Widerspruch darin zu sagen, der Hauskreis ist Gemeinde und unsere Gemeinde ist Gemeinde, denn wir versammeln uns hier als Versammlung von Hauskreisen, wenn man so will. Also merkt ihr, Hauskreise, super wichtig. Versammlung von Hauskreisen oder Versammlung hier, super wichtig. Aber auch da muss ich wieder zurückrudern. Denn manchmal wird diese Betonung auf die kleinen Gruppen so sehr überbetont, dass wir beginnen, zu Hausgemeinden zu werden. Also Kirchen, wenn man so will. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass es vor allem eben Versammlungen wie diese hier sind, in denen die Braut öffentlich und sichtbar wiedergespiegelt wird. Für kleinere Gruppen ist das nur selten möglich. Ja, also wir müssen uns überlegen, wie können wir in dieser Welt am effektivsten, am authentischsten diese Braut, diese Beziehung zu Jesus in unserer Versammlung widerspiegeln. Und das wird die größere Gemeinde sein, nicht die kleinen Gemeinden. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal von der Bedeutung der Gemeinde in Gottes Augen. Vielleicht wurdest du auch von Neuem daran erinnert, dass sein Herr Jesus über seine Gemeinde jubelt. Dass er sich so sehr an ihr freut, dass er sogar sein Leben für sie gibt, um die Ewigkeit mit Leuten wie uns zu verbringen. Für uns alle wünsche ich mir, dass wir uns mehr und mehr fesseln lassen von seiner Freude auch an unserer Gemeinde. Und dass wir es nicht bei frommen Gefühlen belassen, sondern dass wir auch ganz konkret unsere Entscheidung davon bestimmen lassen. Wahre Freude an Jesus führt zwangsläufig zur Freude an der Gemeinde. Der Gemeinde dienen heißt Jesus dienen. Die Gemeinde lieben heißt Jesus lieben. Lasst uns beten, dass Gott das in uns bewirkt. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein wunderbares und einzigartiges Werk, diese Gemeinde. Wir danken dir für deine himmlische Gemeinde. Wir danken dir, dass du, Jesus, sie durch dein Blut erkauft hast, geheiligt hast und verherrlicht hast. Wir bekennen vor dir, dass es uns vielleicht schwerfällt, diesen Blick auf uns zu haben. Manchmal kommen wir uns nicht heilig oder herrlich vor, aber lass uns Gemeinde aus deiner Perspektive, das heißt aus biblischer Perspektive, betrachten. Lass uns erkennen, wie kostbar, wie wertvoll die himmlische Versammlung ist und deshalb auch jede einzelne irdische Versammlung. Und gib, dass wir deine Braut als die wichtigste Art und Weise erkennen, um dir zu dienen, um dich zu lieben. Schenk uns deshalb Freude, mehr Freude an der Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.